Grüß Gott und herzlich willkommen zur Katechismus-Sendung, sagt Ihnen Doris Frey. Schön, dass Sie bei uns mit dabei sind. Wie immer am Dienstag möchten wir uns auch heute wieder mit jenem Teil des Katechismus beschäftigen, in dem es um die Feier des christlichen Mysteriums geht. Wir sind dort bereits eingetaucht in das Sakrament der Firmung und ich freue mich, dass auch heute wieder Dekan Ludwig Schwind aus Ursberg-Mindelzell mit uns verbunden ist und uns ja durch dieses Kapitel hindurchführt. Grüß Gott, Herr Dekan Schwind.
Grüß Sie, Gott.
Wir, wie gesagt, sind schon eingestiegen in das Kapitel der Firmung und haben festgestellt, dass die Firmung zu Wachstum und Vertiefung der Taufgnade führt, dass es ein unauslöschliches geistiges Zeichen ist, das uns in die Seele eingeprägt wird bei der Firmung. Und wir stehen nun auf der Seite 360 beim Punkt 1306, bei dem haben wir letztes Mal weitergemacht. Wer kann die Firmung empfangen? Heute geht es dann weiter beim Punkt 1309. Jetzt aber zuerst noch die Frage, Herr Dekan Schwind, wer kann die Firmung empfangen? Was haben wir in diesem Kapitel bisher gehört? Wo setzen wir heute an?
Ja, also das Sakrament der Firmung kann jeder Getaufte empfangen. Er sollte das Unterscheidungsalter erreicht haben, so heißt es in der lateinischen Tradition. Also die römisch-katholische Kirche spendet das Sakrament der Firmung nicht gleich bei der heiligen Taufe, so wie es die Ostkirche macht. Und das hat den Vorteil, dass auch eine intensivere Vorbereitung dann möglich ist, genau auf dieses Sakrament. Das hat auch wieder die Gefahr in sich, dass manche das Sakrament der Firmung als ein Sakrament der Bestätigung der Taufe sozusagen als zweite Taufe betrachten, was auch wiederum nicht richtig wäre. Aber das Sakrament der Firmung vollendet die heilige Taufe. Mhm. Also das gehört zusammen.
Und was ist jetzt, wenn man getauft ist, aber noch nicht gefirmt? Fehlt einem da, ich sage jetzt, wenn man stirbt, fehlt einem da ein Stück weit Gnade oder ergänzt da der Herr?
Ja, natürlich fehlt einem was. Mhm. Das ist ja klar, sonst hätte es das Sakrament ja nicht geben. Mhm. Also die Fülle des Heiligen Geistes, die geschieht durch das Sakrament der Firmung. Ich habe es jetzt gerade gedacht, Sie haben zur Einleitung ein Heilig-Geist-Lied verwendet. Es war ja früher immer so, dass vor der Predigt ein Heilig-Geist-Lied gesungen worden ist. Ich habe manchmal heute das Empfinden, dass der Heilige Geist ein bisschen jetzt kurz kommt. Mhm. Dass wir das vernachlässigen. Schauen Sie die alten Kanzeln an, da sehen Sie immer über dem beim Kanzeldeckel, sehen Sie immer die Heilig-Geist-Taube. Mhm. Das heißt also, dass der Prediger sozusagen nicht sein eigenes Wort verkündet, sondern dass er im Auftrag Gottes und der Kirche hier verkündet und der Heilige Geist soll ihn mit seiner ganzen Kraft erfüllen.
Mhm. Und der Heilige Geist spielt ja auch in der Firmung eine ganz wesentliche Rolle und mit dem wollen wir uns jetzt auseinandersetzen und vielleicht auch den Heiligen Geist aus seinem Stiefmütterchen-Dasein, wenn man es so bezeichnen darf, ganz salopp wieder herausholen. Dazu soll auch diese Katechismus-Sendung dienen. Liebe Zuhörer, wir machen weiter am Punkt 1308. Sie finden diesen auf der Seite 361 im Katechismus. Wenn zuweilen von der Firmung als dem Sakrament der christlichen Mündigkeit die Rede ist, sollte man das Alter des Erwachsenseins im Glauben nicht dem Alter des natürlichen Erwachsenseins gleichsetzen. Auch sollte man nicht vergessen, dass die Taufgnade eine ungeschuldete und unverdiente Erwählungsgnade ist, die nicht einer Bestätigung bedarf, damit sie wirksam ist. Der heilige Thomas von Aquin erinnert daran. Das leibliche Alter ist nicht maßgebend für das der Seele. Darum kann der Mensch auch im Kindesalter das geistige Vollalter erlangen, von dem das Buch der Weisheit sagt, ehrenvolles Alter besteht nicht in einem langen Leben und wird nicht an der Zahl der Jahre gemessen. Daher kommt es, dass viele im Kindesalter wegen der empfangenen Kraft des Heiligen Geistes tapfer bis aufs Blut für Christus gekämpft haben.
Ja, also da ist jetzt zunächst einmal die Rede vom Sakrament der christlichen Mündigkeit. So bezeichnet man das Sakrament der Firmung ja gerne. Und in dem Augenblick, wo jemand gefirmt ist, da hat er sozusagen das Vollalter erreicht. Das heißt also, dass er zum Beispiel befähigt ist, die Lesung vorzutragen beim Gottesdienst. In der frühen Kirche und bis hinein in die jüngere Vergangenheit hat es dazu ja eine eigene Weihe gegeben, das Lektorat. Wenn einer sich auf das Priestertum vorbereitet hat, hat er die niederen Weihen empfangen. Und eine dieser Weihen, das war das Lektorat, wo er dann beauftragt worden ist, die Lesung beim Gottesdienst vorzutragen. Heute haben wir ja in den Pfarreien Lektoren, die die Lesung vortragen. Und das sollte natürlich schon ein Gefirmter sein, der das tut. Natürlich, auch mit dem Sakrament der Firmung ist da nicht unbedingt die Fähigkeit verbunden, dass man dann gut lesen kann. Also es bedarf schon dann auch einer gewissen Übung und Einübung. Und man kann also da nicht, es kann da nicht jeder die Lesung vortragen, man muss es ja auch verstehen können. Es ist also sehr wichtig, dass man darauf achtet. In manchen Vereinen, ich habe das in Frankreich zum Beispiel erlebt, da geht der Pfarrer vor dem Gottesdienst hinaus in die Gemeinde und sagt, wer liest. Und dann meldet sich einer und der liest dann vor. Wir haben eigentlich bei uns in Deutschland schon eher den Brauch, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dass bestimmte Leute in der Pfarrei, die besonders gut lesen können, dass die dann die Lesung vortragen. Natürlich gibt sich in manchen Pfarreien vielleicht die Schwierigkeit, dass man da nicht immer jemand findet oder manchmal meldet sich jemand und dann will man ihm auch nicht gerade sagen, also Sie lesen frei nicht ganz so gut. Aber das ist dann ein bisschen schwierig, das so zu machen. Also Sakrament der christlichen Mündigkeit. Nun wird es ja manchmal ein bisschen überstrapaziert mit dieser Mündigkeit. Manche betrachten sich als mündige Christen und meinen dann, den Heiligen Geist haben sie allein gepachtet. Also das wäre nicht das, was wir uns unter einem mündigen Christen vorstellen. Das können Sie ja manchmal so in Auseinandersetzungen erleben, wo eine dann auftreten, ja, Sie sind doch mündige Christen und Sie können doch da wirklich auch sagen, was Sie denken. Und manchmal ist das halt nicht das Beste.
Man muss da vielleicht auch die Mündigkeit und den Eigensinn unterscheiden, oder? Bitte? Nicht die Mündigkeit und den Eigensinn auch unterscheiden.
Ja, ja,
natürlich. Nicht alles, was ich will, geht
unter
den Deckmantel.
Natürlich beruft man sich dann immer auf solche Dinge und das ist halt immer ein bisschen gefährlich. Mhm, Aber wenn das immer so auch, sagen wir, den Zugang zum Sakrament der Firmung in manchen, manchmal von Theologen so ganz hohe Schwellen angesetzt werden, also was da alles notwendig sei, um das Sakrament der Firmung empfangen zu können, also was der alles wissen können sollte und so weiter. Wenn Sie daran denken, wie früher das Sakrament der Firmung gespendet worden ist, da war man eigentlich nicht so auf das Wissen aus. Natürlich hat man die Katechese dann schon nachgeholt und vor allen Dingen sind die Leute natürlich in die Predigt gegangen und die Predigten waren früher ja wesentlich ausführlicher, als sie heute sind. Mhm. Heute kann man nicht eine Dreiviertelstunde predigen. Da müsste einer schon ein ganz, ganz exzellenter Prediger sein, um Leute eine Dreiviertelstunde zu fesseln in der heutigen schnelllebigen Zeit. Aber bleiben wir noch bei dem Sakrament der Mündigkeit. Mir ist es eigentlich sehr bewusst geworden, dass dieses Sakrament nicht unbedingt ein Sakrament, wie wir die sagen, der Mündigkeit ist, sondern ein Sakrament, das uns stärkt. Stärkt zu dem, was der liebe Gott mit uns vorhat. Da habe ich in Ursberg, das ist ja ein großes Behindertenzentrum, in dessen Nachbarschaft ich wohne, eine Firmung miterlebt. Das heißt, ich bin in der Regel dabei, wenn die Firmung gespendet wird. Und da wird dann immer eigens auch die Firmung gespendet für Schwerstbehinderte. Also die haben natürlich das Wissen, da kann man also nicht sagen von einem großen Wissen, dass die sich aneignen können, das geht gar nicht, das ist ja unmöglich. Die haben so viel Nöte mit ihren Gebrechen, da ist also ganz, ganz minimal. Sie wissen nur, Gott liebt mich und Gott hat mich gern und das scheint mir etwas sehr Wichtiges zu sein. Ich habe in meinem Buch Zeichen des Heils, das habe ich über die Sakramente, über die sieben Sakramente was geschrieben und da habe ich mich also unter anderem damit befasst, Firmung nur für Mündige. Das schreibe ich da, wir haben uns angewohnt, vom Sakrament der Firmung als dem Sakrament des mündigen Christen zu sprechen. Der Gefirmte soll von seinem Glauben Zeugnis ablegen. Er soll in der Öffentlichkeit zu Christus und seiner Kirche stehen. Man hat das Sakrament der Firmung seit den Tagen der Apostel im engen Zusammenhang mit dem Sakrament der Taufe gesehen. Die Firmung ist die Vollendung des Taufsakramentes. In den letzten Jahren hat das Sakrament der Firmung immer stärker den Charakter einer sehr persönlichen Entscheidung für Christus und seine Kirche angenommen. Man hat nicht selten den Eindruck, es gehe um eine Art zweite Taufe und damit um eine Beglaubigung der durch die Eltern getroffenen Entscheidung. Das Firmalter kam deshalb in die Diskussion. Man plädiert dafür, nicht mehr 11- und 12-Jährige zu firmen, sondern 15- bis 17-Jährige. Das Alter und die Erwartungen an die Firmbewerber werden heraufgesetzt. Nicht alle Getauften empfangen die Firmung. Was soll man davon halten? Da kann es hilfreich sein, einmal von einer ganz anderen Seite das Sakrament und seine Bedeutung zu betrachten. Urzberg ist eine große Behinderteneinrichtung in Süddeutschland, die von Schwestern der St. Josephs Kongregation betreut wird. Schwer und Schwerstbehinderte finden im Dominikus Ring Eisenwerk Förderung und Hilfe. Die religiöse Begleitung war dem Gründer der Einrichtung, Pfarrer Dominikus Ring Eisen, ein großes Anliegen. Je nach dem Grad der Behinderung erleben die Schwestern und Mitarbeiter, wie der Glaube an Gott und die Geborgenheit in ihm sich auf einfachste Weise äußert. Wenn man das Sakrament der Firmung als Sakrament der Mündigkeit betrachtet, dann könnten diese Behinderten nie gefirmt werden. Die Taufe wurde ihnen nicht vorenthalten, weil man durch die Taufe ein Kind Gottes wird. Die Taufe wurde ihnen gespendet, weil sie von der Erbschuld befreit und die heiligmachende Gnade schenkt. Die Firmung aber soll zum Zeugnis für Christus und seine Kirche befähigen. Diese Behinderten können teilweise ihre Liebe zu Jesus kaum ausdrücken. Aber geben sie nicht für etwas ganz anderes Zeugnis, geben sie nicht Zeugnis für den leidenden Christus. Die Kirche wird nicht nur auferbaut durch große Taten und beeindruckende Reden, sondern mehr noch durch die Beter und jene, die ihr Kreuz aus Liebe zu Gott tragen. Um dies ein wenig zu begreifen, muss man vielleicht einmal eine Firmung in Urzberg miterlebt haben. Die Kapelle von St. Franziskus mit ihren leuchtenden Glasfenstern ist bis auf den allerletzten Platz gefüllt, als der Bischof, begleitet vom Direktor und weiteren Seelsorgern, zu den Firmlingen kommt. Sie befinden sich in der ersten Reihe. Sie werden von Eltern und Paten begleitet. Es sind Buben und Mädchen, aber alle gezeichnet durch die verschiedensten Leiden. Manche können über einen Dolmetscher, der die Worte des Bischofs in die Gebärdensprache übersetzt, etwas von der Ansprache des Bischofs aufnehmen. Sie freuen sich über den Zuspruch, den sie erfahren. Andere nehmen nur wahr, dass etwas Festliches um sie herum geschieht und dass sie wichtig sind. In einem Rollenspiel stellen sie sich dem Bischof vor. Baue meine Kirche wieder auf. Dieses Wort des Herrn an Franziskus wird immer wieder gesungen. Jeder darf einen Baustein für die Kirche beitragen. Und auf jedem steht der Name eines Firmlings. Es ist gar kein so leichtes Unterfangen, diese Bausteine zu transportieren und sie zu platzieren. Da braucht es die Hilfe von anderen Behinderten, von Eltern und Paten. Die Schwestern und alle, die die Firmung vorbereitet haben, wollten diesen Kindern mit ganz unterschiedlichen Wahrnehmungsfähigkeiten das Feuer und den Sturm erleben lassen. Pfingsten sollte erlebbar werden. Für jeden Firmling stand deshalb auf dem Altar eine brennende Kerze in einem Tongefäß und im Altarraum konnte man bunte Papierfahnen sehen, die sich im Luftzug bewegten. Nach der Erneuerung des Taufversprechens und der Herabrufung des Heiligen Geistes trat der Bischof auf jedes Kind zu um ihm die Hand aufzulegen und es mit Krisam zu salben. Rührung breitet sich aus, als der Bischof jedem seine Kerze überreichte. Damit er das Feuer des Heiligen Geistes bewahre, blies Armin die Kerze sofort wieder aus und strahlte über das ganze Gesicht. Der Chor sang vom Geist der Liebe und der Freude. Diese Firmlinge träumten nicht von großen Geschenken. Sie waren schon glücklich, dass man sie in den Arm nahm und herzte. Gottes Geist mit der Fülle seiner Gaben ist auf diese jungen Menschen herabgekommen. Er wird sie die Wissenschaft des Kreuzes lehren und sie stärken auf ihrem Weg aus der Not dieser Zeit hin zur ewigen Freude. Ein Strahl der Freude lag in dieser Stunde auf allen, die diese schlichte und ergreifende Firmfeier im Rahmen eines Wortgottesdienstes miterleben durften. Die Firmung Behinderten könnte auch jene ein wenig zum Nachdenken bringen, die allzu hohe Hürden für die Zulassung zum Empfang eines Sakramentes errichten wollen, das mehr Geschenk ist als Belohnung. Soweit meine Gedanken zum Sakrament der Mündigkeit.
Danke für dieses lebendige Zeugnis auch. Ja, in dem Sinn, da spielt die Mündigkeit dann nicht so eine große Rolle. Da ist eher so diese innere Disposition, das Offensein für das, was kommt. Ich lasse mich beschenken, diese innere Freude, und ich nehme den Heiligen Geist in mich auf. Das würde ja eher dafür sprechen, dass man doch schon im Kindesalter, wo man noch mehr Vertrauen hat vielleicht auch und unbedarft an solche Sachen herangeht und sich einlassen kann auf so ein großes Geheimnis. Hat die Kirche eigentlich ein Alter wirklich festgelegt, richtig festgelegt? Nein. Oder?
Nein, da gibt es kein festgelegtes Alter. Bei der Firmung gibt es kein festgelegtes Alter. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Kind sehr schwer krank wird und dann kann ich das jederzeit firmen.
Und wie ist es jetzt, wenn Eltern sagen, ich habe jetzt ein 10-jähriges Kind daheim und ich spüre, das ist einfach bei uns im Glauben aufgewachsen. Ich empfinde, es ist einfach geistlich gesehen mündig für die Firmung. Können da die Eltern den Antrag stellen, dass dieses Kind zum Beispiel mit 10 Jahren schon, auch wenn es in der Gemeinde üblich ist, dass man 16-Jährige erst firmt, dass jetzt das 10-jährige Kind da mitgefirmt wird? Oder ist das unmöglich?
Ja, also, Pfarrer sicher fragen, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Pfarrer, der so für 16-Jährige plädiert, dass der da nicht besonders erbaut ist. Aber man kann ja dann auch die Anfrage an den Bischof richten.
Das geht. Gut, dann machen wir weiter mit dem Punkt 1309. Dort heißt es dann, die Vorbereitung auf die Firmung muss darauf hinzielen, den Christen zu einer engeren Einheit mit Christus, zu einer lebendigeren Vertrautheit mit dem Heiligen Geist, seinem Wirken, seinen Gaben und seinen Anregungen zu führen, damit er so die apostolischen Verpflichtungen des christlichen Lebens besser auf sich nehmen kann. Deshalb wird sich die Firmkatechese bemühen, den Sinn für die Zugehörigkeit zur Kirche Jesu Christi sowohl zur Weltkirche als auch zur Pfarrgemeinde zu wecken. Letztere hat bei der Vorbereitung der Firmlinge eine besondere Verantwortung.
Also da wird heute ja sehr viel getan in der Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung. Wir hatten damals, als ich gefirmt worden bin, unsere schulische Vorbereitung, die allerdings, muss ich sagen, sehr intensiv war. In der Schule sind wir auf die Firmung vorbereitet worden. Katechismus haben wir festgelernt und auch von der Heiligen Schrift, wo Stellen mit dem Heiligen Geist vorkommen. Also da haben wir uns schon vieles eingeprägt. Aber heute wird auch viel außerschulisch gemacht. Da werden Wochenenden veranstaltet. Da gibt es Firmmütter, Firmväter, die mit ganz bestimmten Konzepten dann die Firmvorbereitung machen. Also da geschieht schon sehr viel, muss ich sagen. Ich glaube, es ist noch nie im Laufe der Jahrhunderte so viel getan worden, gerade in Bezug auf die Firmung an Vorbereitung, wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wo man sich bemüht hat, das sehr stark und sehr intensiv zu machen. Freilich muss man auf der anderen Seite sagen, die große Mühe, die da hineingesteckt wird, findet nicht immer das Echo. Aber das ist eine andere Sache. Mhm. Was ich meine, es müssten natürlich schon gewisse Grundzüge denen mitgegeben werden. Also, dass einer nicht einmal die sieben Gaben des Heiligen Geistes weiß, das scheint mir dann für einen normal intelligenten Schüler dann schon ein bisschen schwach zu sein. Mhm. Dass er nicht alle Früchte des Heiligen Geistes, die Heilige Schrift aufzählt, auswendig her sagen kann, das würde ich nachsehen, aber einige sollte er auch wissen.
Ich kenne zum Beispiel eine Pfarrgemeinde, in der müssen die Firmlinge nach der Vorbereitung, also kurz vor der Firmung, beim Ortspriester eine Prüfung machen. Soweit ich weiß, haben es bisher alle bestanden, aber sie müssen einfach auch ein Wissen nachweisen. Ist das zu befürworten oder ist das einfach vielleicht auch, ja, da geht es nicht um die lebendige Beziehung, sondern um ein Wissen, oder kann man das gar nicht ausspielen?
Das kann man nicht ausspielen, aber gewisses Wissen sollte schon vorhanden sein. Also ganz ohne Wissen ist ja auch nichts. Schauen Sie, wie kann ich meinen Glauben später verteidigen, wenn ich nichts weiß? Und da müssen wir eigentlich viel stärker noch darauf achten, dass ein gewisses Grundwissen auch vorhanden ist. Nur muss man da auch wieder sagen, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Man muss immer wiederholen, man muss das immer wieder aufgreifen. Schauen Sie, wenn ich das jetzt den bei der Firmung jetzt schnell alles sozusagen wie im Nürnberger Trichter einflöße und dann kommt es nie mehr vor, dann haben die das schnellstens wieder vergessen. Schauen Sie, es ist mit den 10 Gebote ja das Gleiche. Wenn Sie die 10 Gebote in der dritten Klasse lernen und Sie tun das nie mehr, kommen nie mehr darauf zurück, nie mehr darauf zu sprechen, dann haben die schnell wieder vergessen. Man glaubt ja gar nicht, wie schnell man was vergisst, wenn man es nicht immer wiederholt.
Und auf der anderen Seite, wenn man es einmal gehört hat, dann tut man sich auch leichter, um es noch einmal wieder sozusagen präsent holen. Das kommt dann wieder.
Ja, das kommt dann gleich wieder. Und je öfter ich das dann bei mir gehabt habe, umso leichter tue ich mich dann. Ich mache ja meine Katechesen immer nach der Heiligen Messe. Also meine Firmlinge, die kommen am Sonntag in die Kirche und anschließend mache ich 10 Minuten, Viertelstunde, wo ich dann eine eigene Katechese für die mache. Und da kommt es mir schon immer auch darauf an, dass sie auch aufmerksam sind beim Gottesdienst. Also dass sie da lernen zu hören. Unsere Jugendlichen, die können heute ja nicht mehr hören. Die hören so vieles, aber die hören nicht mehr. Die werden schwerhörig schon von Haus aus, weil zu viel auf sie einströmt. Und da muss man ihnen beibringen, dass sie lernen zu hören. Natürlich auch zu sehen und all die Dinge. Da kann man von der Kirche ja viele Dinge schauen. Da sprechen wir dann auch über die Kanzel und die Taube, die da droben ist, die Heilige Geisttaube, was das bedeutet. Und dann finden Sie ja in vielen Kirchen über dem Hochaltar eine Heilige Geisttaube. Das Wirken des Heiligen Geistes bei der Heiligen Messe.
Dass sie einfach sensibel gemacht werden, wenn sie einfach mal in eine andere Kirche kommen und da schauen, aha, das haben wir auch bei uns schon gesehen und gehört und beim Pfarrer gemacht.
Ja, dann lebt es ja alles. Und dann beheimaten wir sie ja auch in der Kirche.
Gut, dann wenn Sie zu diesem Punkt nichts mehr haben, dann machen wir weiter, würde ich vorschlagen.
Ja.
Punkt 1310 heißt es, um die Firmung zu empfangen, muss man im Stand der Gnade sein. Es empfiehlt sich daher, das Bußsakrament zu empfangen, um zum Empfang der Gabe des Heiligen Geistes geläutert zu sein. Außerdem soll intensives Gebet darauf vorbereiten, die Kraft und die Gnaden des Heiligen Geistes mit innerer Bereitschaft anzunehmen.
Ja, das meine ich schon, dass das eine wesentliche Voraussetzung ist, dass die alle vorher zum Beichten gehen. Also bei mir, ich kann mich nie erinnern, dass einer nicht beim Beichten war.
Gut, ja, das nimmt man jetzt an, dass das auch wirklich zur Vorbereitung dazugehört und dass das dann auch gefördert wird.
Es ist auch so wichtig, dass, ich meine, das ist ja, kommen ja im eigenen Kapitel drauf zu sprechen, auf das Sakrament der Buße, auf die heilige Beichte. Es ist ja so wichtig, dass die auch regelmäßig zum Beichten gehen, dann haben sie auch keine so Angst. dann ist das für sie, da gehört es einfach dazu. Und die Eltern wissen ja gar nicht, was sie ihren Kindern Gutes tun, wenn sie es immer zur Heiligen Beichte ausschicken.
Mhm. Gut, dann im Punkt 1311 heißt es weiter: Es ist ratsam, dass die Firmlinge wie bei der Taufe die geistige Hilfe eines Paten oder einer Patin in Anspruch nehmen. Um die Einheit der beiden Sakramente zu verdeutlichen, empfiehlt es sich, dass der Taufpate auch Firmpate ist.
Ja, also Pate gehört ja zur Firmung schon dazu. Der Pate gehört dazu, der muss ihm ja die Hand auflegen. Mhm. Ja, der legt ihm die rechte Hand auf die rechte Schulter und begleitet ihn bei der Firmung. Und der soll natürlich später auch für ihn einstehen, soll ihm helfen in seinem Glaubensleben. Ich habe in meinem Buch da über die Zeichen des Heils, da habe ich einen Brief drin, wo einer an seinen Paten schreibt. Da einfach, um das einmal zu verdeutlichen, was man von einem Paten auch erwartet und was der Pate einem bedeuten soll. Der Taufpate wird nicht immer der Firmpate sein. Es ist manchmal bei Firmungen schon auch ein Problem, einen Paten zu finden. Mhm. Weil manche die Vorstellung haben, da muss ich also dem mordsmächtig was schenken, da muss ich den wenigstens zum Essen einladen. Und wissen Sie, manche Paten, die machen ja dann mit ihren Firmlingen weiß Gott was für Unternehmungen.
Und was sind wirklich die Aufgaben des Paten? Können Sie uns das vielleicht noch kurz aufzählen? Welche Aufgaben hat ein Firmpate, welche übernimmt er, wenn er das Patenamt für einen Firmling übernimmt?
Ja, also der Pate, der soll ja erstens ein Zeuge des Glaubens sein. Also ich habe da geschrieben: Lieber Onkel Otto, wie du weißt, bin ich jetzt in der 6. Klasse und in diesem Jahr soll ich gefirmt werden. Ich freue mich sehr darauf, aber ich habe noch keinen Paten. Unser Pfarrer hat gesagt, ein Pate soll ein guter Christ sein und uns helfen, dass wir auch gute Christen werden. Ein Pate sollte auch vor der Firmung zur Beichte gehen, damit er mit dem Firmling die heilige Kommunion empfangen kann. Da habe ich gleich an dich gedacht. Nicht nur, weil du jeden Sonntag in die Kirche gehst, sondern auch, weil du, Onkel Thomas, wenn er über die Kirche und den Pfarrer schimpft, so toll hinausgibst. Du brauchst mir nichts Besonderes zu schenken. Mir ist viel wichtiger, wenn du kommst und meinen Paten machst. Jetzt hoffe ich sehr, dass du mich nicht enttäuschst. Mama und Papa lassen dich und Tante Rosa herzlich grüßen und ebenso grüßt euch euer Armin. Jetzt schreibt dann der Onkel. Lieber Armin, du hast mir mit deinem Brief eine große Freude gemacht. Nun gibt es sicher in der Verwandtschaft bessere Christen, als ich einer bin. Aber wenn du meinst, dass ich dafür geeignet bin, sage ich gerne ja. Ihr werdet jetzt bestimmt in der Schule auf diesen großen Tag vorbereitet. Passt gut auf und lerne fest mit. Man kann denen, die immer an der Kirche etwas auszusetzen haben, nur dann hinausgeben, wenn man auch Bescheid weiß. Selbstverständlich werde ich vorher noch zum Beichten gehen, damit ich mit dir nicht nur vor dem Bischof stehen darf, sondern auch neben dir an der Kommunionbank. Wenn der Bischof dich firmt, werde ich meine Hand auf deine Schulter legen und damit ganz eng zu dir gehören. So soll das immer sein, dass du mit allem zu mir kommen darfst. Ich habe für den Firmtag kein großes Programm. Nach der Firmung lade ich dich und deine Eltern zum Essen ein und nach der Dankandacht werden wir noch ein Eis zusammen essen. Nachdem du ja bereits eine schöne Uhr zum Weißen Sonntag vom Onkel Karl bekommen hast und dein Gebetbuch nicht besonders mitgenommen aussieht, werde ich dir ein großes Buch von den Heiligen schenken, denn von ihnen kannst du noch besser als von deinem Firmpaten lernen, wie ein Gefirmter leben soll. Jetzt wünsche ich dir alles Gute und verspreche dir, dass ich auch für dich beten werde, damit der Heilige Geist dein Herz ganz erfüllt. Herzlich grüße ich dich, lieber Armin, sowie deine Eltern, dein Onkel Otto und Tante Rosa.
Also, da kommt ja ganz schön heraus, was der Firmpate sein soll. Er legt die Hand ihm auf die Schulter, er führt ihn sozusagen auch anschließend noch weiterhin, er betet für sein Patenkind und begleitet es und soll auch lebendiger Zeuge sein und das vorleben, was das Firmkind dann später auch einmal leben soll.
Ja, also da habe ich versucht, das ein bisschen darzustellen. Mhm. was man von einem Paten eigentlich erwartet. Ich meine, die Paten entsprechen natürlich nicht immer diesen.
Das ist jetzt wahrscheinlich das Idealbild eines Paten, den man so nicht finden wird.
Ja, aber man sollte jedenfalls ein bisschen wissen, auf was man sich einlässt.
Genau. Das so erstrebenswert, das ist dann das Ziel des Paten, das er erfüllen soll.
Ich gebe ja meinen Taufpaten nach der Taufe auch immer so einen kleinen Patenbrief, wo ich denen reinschreibe, auf was alles ankommt. Mhm. Also da tue ich zum Beispiel auch immer den Namenstag hineinschreiben. Mhm. Ein Pate soll den Namenstag nie vergessen.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Wir sind mitten in der Katechismus-Sendung, in der wir uns heute mit dem Sakrament der Firmung beschäftigen. Vor der Musik haben wir gesprochen darüber, wer die Firmung empfangen kann, und festgestellt, dass einfach auch die Vorbereitung der Firmung darauf hinzielen soll, dass die Jugendlichen oder jene, die die Firmung empfangen, zu einer engeren Einheit mit Christus und zu einer lebendigen Vertrautheit mit dem Heiligen Geist, seinem Wirken, seinen Gaben, ja, geführt werden sollen. Dass es sich auch empfiehlt, vor der Firmung das Bußsakrament zu empfangen, im Stand der Gnade zu sein. Und wir haben auch über das Patenamt gesprochen. Zu Gast bei uns ist Dekan Ludwig Schwind aus Ursberg-Mindelzell. Herr Dekan Schwind, wir haben bereits eine erste Hörerin, die anonym bleiben möchte. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage zu der letztwöchigen Sendung. Da wurde gesagt, wenn ich das jetzt noch richtig so in Erinnerung habe, der Geist der Frömmigkeit sei eine Gabe des Heiligen Geistes. Unser Pfarrer predigt manchmal über die Frommen. Dann sagt er, in der Ausbildung hätte man ihnen gesagt, passt mir auf die Frommen auf. Und dann auch, die Frommen seinerzeit, zu Jesu Zeit, hätten ihn getötet. Für mich, wollte ich jetzt wissen, was ist der Unterschied zwischen dieser für mich dann negativen Frömmigkeit und einer positiven Frömmigkeit, also dem Geist der Frömmigkeit. Wo liegt denn da der Unterschied? Wie erkennt man die oder unterscheidet die voneinander?
Hatte kein Geschwind?
Ja, also da muss ich ja sagen, da muss der Pfarrer auch sehr vorsichtig sein. Denn man kann ja keinem ins Herz hineinschauen. Und wenn er da so sehr vorschnell da die Frommen da aburteilt, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Ich kann von außen her nicht beurteilen, ob die Frömmigkeit eines Menschen, ob das gespielt ist, ob das ein Theater ist oder ob das von Herzen, aus tiefstem Herzen kommt. Wie will ich das unterscheiden? Also da muss ich doch sehr, sehr vorsichtig sein. Überhaupt mit Urteilen über Menschen. Und wenn er sagt, die Frommen damals, die Pharisäer, da klagte er immer wieder darüber, dass das vieles eben, er hat ja in die Herzen schauen können. Jesus schaut den Menschen ins Herz. Und er hat gesehen, dass da vieles, dass sie wie übertünchte Gräber sind, dass sie nach außen hin ganz toll auftreten, aber im Inneren, dass da ganz anders ausschaut. Aber wir können doch da nicht urteilen. Also da muss ich schon sagen, da würde ich mir, das würde ich nie tun.
Mhm. Gut. Ja, danke.
Bitte, danke für den Anruf. Wiederhören. Ja, und es ist ja auch so, dass wir in der Firmung den Geist der Frömmigkeit herabrufen. Also da sollte
ja,
man...
Ja, ja, sicher, die Frömmigkeit ist ja auch sehr wichtig, dass wir unser Herz zu Gott hin erheben. Und wenn ich bete, dann habe ich ja den Geist der Frömmigkeit. Und da fehlt es doch heute so weit hin, dass wir diesen Geist der Frömmigkeit nicht haben. Da dürfen wir das doch nicht irgendwo runterziehen. Ich meine, die Leute zum Beispiel, unsere täglichen Kirchgänger, die sind das Rückgrat der Pfarrgemeinden. Schauen Sie doch einmal hin, wenn eine Beerdigung ist, da kommen die Leute, die Tag für Tag zum Gottesdienst kommen. Und wenn die oft nicht da wären, da wird es erbärmlich ausschauen.
Mhm. Vielleicht ist auch einfach gemeint, dass man sich hin und wieder vielleicht schwer tut, wenn man gerade Menschen sieht, wo man weiß, die gehen viel in die Kirche und dann erfährt man oder bekommt mit, dass man mit dem Nachbar im Streit ist und alles, dass man da dann so quasi schon zu urteilen beginnt, diese Scheinheiligkeit, nur das steht uns nicht zu, wie Sie gesagt haben.
Ja.
Also da sollte man wirklich vorsichtig sein.
Ich sage immer, viele Dinge darf man nicht der Bosheit zurechnen, sondern der Dummheit.
Gut, dann machen wir weiter auf der Seite 362 im Katechismus mit dem Punkt 1312. Es beginnt nun der große fünfte Abschnitt, der Spender der Firmung. Ursprünglicher Spender der Firmung ist der Bischof. Im Osten spendet der Priester, der tauft üblicherweise gleich darauf in ein und derselben Feier auch die Firmung. Er tut dies jedoch mit dem vom Patriarchen oder Bischof geweihten heiligen Chrisam, was die apostolische Einheit der Kirche zum Ausdruck bringt, deren Band durch das Firmsakrament gestärkt wird. Dieser Ordnung folgt auch die lateinische Kirche bei Erwachsenentaufen oder dann, wenn ein in einer anderen christlichen Gemeinschaft Getaufter, der das Sakrament der Firmung nicht gültig empfangen hat, in die volle Gemeinschaft mit der Kirche aufgenommen wird.
Also das sind zwei Dinge gesagt. Zum einen, dass immer der Bischof als der Nachfolger der Apostel, der erstberufen ist, dieses Sakrament zu spenden. Aber es kann auch von einem Priester gespendet werden, wenn die Situation entsprechend ist. Aber es scheint mir in der Westkirche, und davon sprechen wir ja hauptsächlich, also in der römisch-katholischen Kirche, schon eine sehr gute Sache zu sein, dass der Bischof dieses Sakrament spendet. Dadurch sind die Bischöfe eigentlich immer auch nah an den Menschen dort. Sie ziehen sozusagen durch ihre Diözesen, begegnen den Firmlingen, begegnen den Paten, begegnen der Pfarrgemeinde, begegnen ihren Priestern. Das ist eine sehr wichtige Sache. Und aufgrund ihrer vielen Verpflichtungen, die unsere Bischöfe heutzutage haben, also von den Bischöfen wird heute ja so viel erwartet, was unsere guten Bischöfe bloß auf Sitzungen umeinander sitzen müssen. Und da kommt dann anderes manchmal ein bisschen zu kurz. Aber eine ihrer wichtigsten Aufgaben wäre neben der Priesterweihe, und da haben sie ja nicht mehr so viel, wäre neben der Priesterweihe vor allen Dingen das Sakrament der Firmung zu spenden. Natürlich heute durch das, dass man die Zahl der Firmlinge möglichst verkleinert, also kleinere Firmungen hält. Früher war es ja so, wenn die Firmung war, da war der Pate und der Firmling. Und heute, wenn Firmung ist, da kommt die ganze Familie mit. Ist ja schön, wenn alle daran teilnehmen können. Aber dadurch verringert sich die Zahl der Firmlinge und vermehrt sich die Zahl der Firmungen. Und die Bischöfe können sich auch nicht multiplizieren. Sie haben auch nicht die Gabe, gleichzeitig an drei Orten zu sein. Jetzt dadurch kommt es, dass die Bischöfe dann Domkapitulare, Äbte beauftragen, dass sie das Sakrament der Firmung spenden.
Gut, dann machen wir weiter mit dem Punkt 1313. Dort heißt es, im lateinischen Ritus ist der Bischof der ordentliche Spender der Firmung. Obwohl der Bischof aus schwerwiegenden Gründen Priestern die Vollmacht gewähren kann, die Firmung zu spenden, entspricht es doch dem Sinn des Sakramentes, dass er es selbst spendet. Schließlich ist gerade aus diesem Grund der Zeitpunkt der Feier der Firmung von dem der Taufe getrennt worden. Die Bischöfe sind die Nachfolger der Apostel und haben als solche die Fülle des Weihesakramentes erhalten. Wenn sie selbst die Firmung spenden, wird treffend zum Ausdruck gebracht, dass diese ihre Empfänger enger mit der Kirche, mit ihren apostolischen Ursprüngen und ihrer Sendung zum Zeugnis für Christus verbindet.
Wir haben in Deutschland ja vielfach Weihbischöfe, die die Bischöfe auch unterstützen bei der Spendung der Sakramente.
Gut, weiter geht's mit dem Punkt 1314. Falls ein Christ in Todesgefahr ist, darf jeder Priester ihm die Firmung spenden. Die Kirche will, dass keines ihrer Kinder, und sei es auch noch so klein, diese Welt verlässt, ohne durch den Heiligen Geist mit der Gabe der Fülle Christi vollendet worden zu sein.
Ja, also das ist für einen Pfarrer dann schon sicher ein bewegender Moment, wenn er einem Kind, das auf den Tod zugeht, das Sakrament der Firmung spendet. Das ist schon was Bewegendes. Aber es ist auch hier so, wenn man die Sakramente spendet, vielfach ist dann so, dass eins auch wieder gesund wird.
Aber die Firmung ist dann gültig und muss nicht
natürlich
mehr...
Natürlich. Genau. Das ist ein Sakrament, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das ist einmalig. Das kann man nicht wiederholen. Die Taufe kann man nicht wiederholen, die Firmung kann man nicht wiederholen, die Priesterweihe kann man nicht wiederholen. Das sind, die prägen ein unauslöschliches Merkmal ein. Also Charakter in die Lebilis, sagt man da in der Theologie. Also sozusagen, man bekommt einen... Ja, etwas Eingeprägtes ist, kann einem kein Mensch mehr nehmen.
Somit wäre der Kreis wieder geschlossen. Wir haben angefangen heute mit der Zusammenfassung und da hieß es auch, dass die Firmung eben ein unauslöschliches Siegel einprägt in die Seele. Da sind wir jetzt auch zum Schluss wieder hingekommen. Herzlichen Dank Ihnen, Herr Dekan Gschwind, für die heutige Katechismus-Sendung. Wir machen dann das nächste Mal weiter mit den Kurztexten. Für heute darf ich Sie noch um Ihren Segen bitten.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe alle Zeit bei euch.
Amen. Herzlichen Dank Ihnen, Herr Dekan Gschwind.
Ja, ich danke auch.
Für Sie, liebe Zuhörer, noch der Hinweis, Sie können diese Sendung gerne auf CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der 0700 75 25 75 20. Die Kollegen sind morgen wieder für Sie da ab 9 Uhr. Ihnen danke fürs Dabeisein und alles Gute, das wünscht Ihnen Doris Frey.